Prues Kuh. Die Leute sagten die gemeinsten Sachen über Prue Giroux. Ihre gärtenschlanke Figur und ihr gutes Aussehen, sagten sie, hatten ihr zu allem verholfen, was sie sich immer gewünscht hatte, außer zu Respekt. Wenn die Leute über ihre Scheidung von Reg Giroux sprachen, war Reg derjenige, der immer so nett gewesen war. Durch einen merkwürdigen Zufall war er auch der mit den 40 Millionen Dollar gewesen. Von denen hatte Prue jetzt ein paar. Gott sei Dank. Und ein Stadthaus von Tony Hale auf dem Knob Hill. Und genügend Galanos-Kleider, um die gesamte Amtszeit von Nancy Reagan zu überstehen, selbst wenn sie, toi toi toi, 8 Jahre dauern sollte. Das wahre Geheimnis von Prues Macht lag jedoch in ihrer Kolumne in der Western Gentry. Prue hatte entdeckt, dass es egal war, wenn man keiner alten Familie entstammte und der eigene Reichtum nur auf einer Abfindung beruhte. Was machte es schon, wenn man sich vertat und Thais wie Thais aussprach oder nach dem ersten Satz einer Symphonie klatschte oder am helllichten Nachmittag einen Empfang mit Smokingzwang gab? Wenn man eine Klatschkolumne schrieb, kam man bei dem Mistvolk immer rein. Natürlich nicht bei allen. Manche von den distinguierten Herrschaften aus San Mateo, sie hatte sich dazu erzogen, nicht Hillsborough zu sagen, beobachteten Prue immer noch mit kühler Distanziertheit. Den jungen Salonlöwinnen schien jedoch klar zu sein, dass ihre Stellung ohne eine zumindest nominelle Anerkennung durch die Klatschpresse völlig ungesichert war. Deshalb luden sie Prue zum Mittagessen ein. Nicht zum Abendessen, nur zum Mittagessen. Als zum Beispiel Anne Getty im Februar ihre Soiree für Baryschnikow im Balis gegeben hatte, war es nicht wirklich nötig gewesen, Prue am Geschehen teilnehmen zu lassen. Die Gäste hatten ihr die pikantesten Details einfach am nächsten Morgen telefonisch mitgeteilt. Prue störte das eigentlich nicht. Sie hatte viel durchgemacht und das war ihr bewusst. Ihr Hang, sich als einfaches Mädchen vom Lande aus Grass Valley vorzustellen, war keine Affektiertheit. Sie war ein einfaches Mädchen vom Lande aus Grass Valley. Eines von 7 Kindern, die ein Traktorenvertreter mit seiner Frau, einer Adventistin vom 7. Tag, großgezogen hatte. Als sie Reg Giroux kennenlernte, der damals Chef eines mittelständischen Flugzeugherstellers war, hatte Prue gerade erst als Dentalhygienikerin zu arbeiten angefangen. Das heißt, sie reinigte ihm die Zähne mit Zahnseide. Regs Freunde waren entsetzt, als er im Sommer im Bohemian Grove ihre Verlobung bekannt gab. Trotzdem schien die Ehe einige Zeit zu funktionieren. Prue und Reg bauten sich im Motherlode Country ein weitläufiges Ferienhaus, das zum Schauplatz vieler aufwendiger, jeweils mit einem Motto versehener Kostümfeste wurde. Bei ihrem Grün- und Rosa-Ball spielte Prue für Erica Jong, Tony Orlando und Joan Baez die Gastgeberin, und zwar für alle 3 am selben Nachmittag. Sie konnte kaum an sich halten. Das wurde schließlich zum Problem. Reg fühlte sich in seiner Gesellschaftsschicht wohl, und weder teilte noch verstand er das anscheinend unstillbare Verlangen seiner Frau nach Prominenten. Prues wöchentliches Mittagessen inklusive Stargast, das auf dem Knob Hill stattfand und das sie hochtrabend Forum getauft hatte, wurde von den distinguierten Herrschaften so einmütig gemieden, dass sogar ihr Mann darunter zu leiden begann. Deshalb machte er sich aus dem Staub. Zu Prues Glück fiel ihre Scheidung praktischerweise mit der Verhaftung und Verurteilung wegen exhibitionistischer Handlungen des Western Gentry-Klatschkolumnisten Carson Kallis zusammen. Also lud sie den Herausgeber der Zeitschrift zum Mittagessen ein und setzte zu ihrem Coup an. Der Herausgeber, der selber ein einfacher Junge vom Lande war, verwechselte Prues einstudierte Eleganz mit aristokratischer Würde und engagierte sie vom Fleck weg. Von da an war sie ihre eigene Herrin. Prues 3-jähriger russischer Wolfshund Vuitton war seit fast einer Woche verschwunden. Prue wusste nicht mehr ein noch aus. Dass der Mann von der Parkverwaltung sich in dieser Krise so ekelhaft vage äußerte, machte alles nur noch schlimmer. »Ja, Ma'am, ich glaube, ich erinnere mich an den Bericht. Wo haben Sie gesagt, haben Sie ihn noch mal verloren?« Prue seufzte genervt. »In den Baumfarnen, gegenüber vom Gewächshaus. Den einen Moment war er noch da und den nächsten...« »Letzte Woche?« »Ja, am Samstag.« »Kleinen Moment.« Sie hörte ihn Akten durchblättern. Der Trottel pfiff dabei, oh where has my little dog gone?« Es vergingen ein paar Minuten, bevor er wieder am Telefon war. »Nein, Ma'am, Fehlanzeige. Ich hab's zweimal durchgeschaut. Einen russischen Wolfshund hat keiner gesehen in den letzten...«
»Und Sie haben auch keine verdächtigen Kambodschaner gesehen?«
»Ma'am?«
»Kambodschaner, Flüchtlinge, Sie wissen doch.«
»Ja, Ma'am, aber ich verstehe nicht, was...«
»Muss ich es denn buchstabieren? Die essen nämlich Hunde, müssen Sie wissen, und Sie haben schon welche gegessen.«
Schweigen.
»Das habe ich im Chronicle gelesen«, fügte Prue hinzu.
Nach nochmaligem Schweigen. »Hören Sie, Ma'am, was halten Sie davon, wenn ich die berittene Streife bitte, dass Sie Ihre Augen offen halten, okay? Aber bei so einem Hund ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er entführt worden ist. Ich würde Ihnen ja gern mit was Besserem kommen, aber leider...«
Prue bedankte sich und legte auf.
Armer Vuitton, sein Schicksal lag in den Händen von Unfähigen. Irgendwo im Tenderloin aßen die Boat People möglicherweise Wolfshund süß-sauer und Prue war hilflos. Hilflos!
Bevor sie sich an ihre Kolumne setzte, ging sie zur Beruhigung 10 Minuten im Huntington Park spazieren. Als sie zurückkehrte, berichtete ihre Sekretärin, dass Franny Halcyon angerufen und Prue für den nächsten Tag zum Mittagessen eingeladen hatte, um mit ihr eine Angelegenheit von allerhöchster Dringlichkeit zu besprechen. Franny Halcyon war die Grande Dame von Hillsborough. Mit Leuten wie Prue Giroux hatte sie sich noch nie befasst, geschweige denn sie zum Mittagessen auf den Familiensitz bestellt. Eine Angelegenheit von allerhöchster Dringlichkeit? Was könnte das nur sein?